Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss. Ja, wir sprachen ja schon vor kurzem über das Deutschlandnetz, doch nicht erst seit dem Start des Deutschlandnetzes, sondern eigentlich schon seit Jahren entstehen immer mehr und immer größere Ladeparks an den Autobahnen und auch an anderen Straßen. Und die Ausstattung dieser Ladeparks, die variiert sehr stark. Also manchmal findet man da wirklich nur einige Ladesäulen und manchmal sind diese Orte wirklich auch mit Restaurants oder Toiletten, Geschäften umgeben. Das heißt, manchmal ist da schon recht viel Infrastruktur. Manchmal werden die Ladeparks auch an vorhandene Tankstellen zum Beispiel angeschlossen.
Ja, welche Form sich nun da etablieren wird, also welche Ausstattung man künftig ja primär an solchen Ladeparks finden wird, welche Services da auch geben wird, das lässt sich aktuell noch nicht so richtig voraussagen, zumal man natürlich berücksichtigen muss, dass diese Ladeparks auch irgendwie lukrativ für die Betreiber sein sollen. Und darüber hat sich die BayWa Mobility Solutions Gedanken gemacht, wie man das Ganze ja so aufbaut, dass es sich für die Kunden, aber natürlich auch für die Betreiber lohnt. Und ja, warum hat die BayWa Mobility Solutions das gemacht? Und zwar, weil sie selber im Rahmen der Deutschlandnetzvergaben ein Los bekommen haben und entsprechend Ladeparks in Bayern aufbauen werden. Ja, wie das Unternehmen diese Aufgabe nun angeht, wie diese Ladeparks aussehen werden, was da alles berücksichtigt wird, um sie eben möglichst attraktiv zu gestalten, das wird uns heute der CEO der BMS, Christian Krüger, hier im Podcast erläutern. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Markus, hallo Valentin.
Ja, Christian, freut mich, dass du hier bei uns im Podcast bist. Und ja, wir starten immer mit so einer kleinen Vorstellung. Und ja, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir, zu deinem Werdegang verlieren und auch was ja die BMS überhaupt ist, was ihr macht und ja, was so euer Ziel ist, was vielleicht eure Elektromobilität angeht.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christian Krüger. Ich bin, wie man hier so schön sagt, ein BayWa-Kind. Also ich habe wirklich mein gesamtes Berufsleben bei der BayWa verbracht, habe hier Ausbildung gemacht und habe verschiedene Dinge auch schon in der BayWa gemacht. War mal im Einkauf, war auch mal im Marketing. Und ein schöner operativer Bereich, den habe ich so 2013, 2014 übernommen, nämlich den klassischen Tankstellenbereich der BayWa. Und man muss sich die klassischen Tankstellen der BayWa als Automatentankstellen vorstellen. Also wirklich, BayWa hat sich zur Aufgabe gemacht, Kraftstoffversorgung auf dem Land sicherzustellen. Und es funktioniert am besten über eine Automatentankstelle. Das heißt, der Kunde kann 24 Stunden sozusagen hier seinen Kraftstoff auch beziehen. Und die Idee der BMS ist auch aus dem klassischen Tankstellenbereich entstanden. Also das heißt, wir haben uns sehr früh auch Gedanken gemacht, so wie, welche Rolle können wir in der Elektromobilität überhaupt einnehmen. Und was ganz spannend war, und das erzähle ich auch immer sehr gerne, weil es auch so Grundlage neuer Geschäftsmodelle ist. Wir haben einfach aus dem Tankstellenbereich mal jemanden eingestellt und haben gesagt, beschäftige dich doch mal mit dem Thema Elektromobilität. Und das war so 2017, 2018. Und es war eine junge Dame und die hat sich einfach mal Gedanken gemacht, was kann denn die BayWa überhaupt für eine Rolle im Bereich Elektromobilität einnehmen? Und wir haben mal angefangen, die Tankkarte in eine Ladekarte umzuwandeln beispielsweise. Also es waren so die ersten Schritte in den Bereich Elektromobilität. Und dann ist dieses Thema mehr und mehr gereift. Und wir haben auch noch andere Themen. Wir sind sehr technologieoffen bei der BayWa. Wir haben auch noch andere Themen wie zum Beispiel Wasserstoff oder LNG, also so tiefgekühltes Erdgas für den Heavy-Vehicle-Bereich. So, und dann hat sich das entwickelt. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen dann schon irgendwo auch eine eigene Identität. Und haben dann 2020, zum Start 2020, haben wir die BayWa Mobility Solutions gegründet und haben sozusagen diesen ganzen Bereich Elektromobilität, aber auch den Bereich LNG oder auch damals unsere Wasserstoffaktivitäten in diese Gesellschaft gepackt. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und Stand heute ist es so, wir stehen als BayWa Mobility Solutions nur noch rein für das Thema Elektromobilität. Also die BayWa macht auch natürlich die Themen LNG, aber auch Wasserstoff auch noch weiter in sage ich mal, anderen Entitäten. Und wir stehen heute aber rein für das Thema Elektromobilität in verschiedenen Rollen. Also wir haben uns unglaublich entwickelt auch in dieser Zeit. Und wir haben verschiedene Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist, dass wir viel im Großprojektbereich unterwegs sind. Also das heißt, wir planen und bauen Ladeparks für Dritte, also für große Energieversorger oder große Tankstellenbetreiber. Und um einfach hier mal eine Zahl zu nennen, jeder 10. öffentliche Schnellladepunkt kommt heute aus der Projektierung der BayWa, heute noch für unsere Kunden sozusagen. Dann haben wir auch den Bereich Tank- und Ladekarte, den haben wir auch, sage ich mal, aus der AG damals übernommen in die BMS rein, der uns einfach hilft, Betriebsführungsmodelle sicherzustellen. Wir schreiben hier das Thema Flotten-E-Mobilität, also wir helfen wirklich gerade Flotten im Pkw-Bereich umzustellen auch auf das Thema Elektromobilität. Und der dritte große Bereich, den wir jetzt neu, was ihr ja auch schon angesprochen habt, ist das Thema, wir sind selber CPO oder werden CPO werden und bauen und betreiben unsere eigenen Ladeparks, also BayWa-Ladeparks. Und hier haben wir viel vor. Das sind so die drei großen Bereiche, wie wir heute die in der BMS bearbeiten.
Okay. Ja, dann steigen wir am besten jetzt auch einfach mal mit der aktuellsten oder einer der aktuellsten Meldungen ein. Und zwar, dass die BayWa oder die BMS genau genommen einen Los vom Deutschlandnetz erhalten hat. Und vielleicht kannst du so mal grob ja umreißen, wo ihr da jetzt in diesem Rahmen Ladeparks errichten werdet. Und auch welche, ja, vielleicht Pflichtausstattungsmerkmale es gibt, die so ein Ladepark bereitstellen soll, die der Gesetzgeber vorschreibt oder wie ihr das vielleicht auch angeht.
Ja, also man kann auch mal sagen, einfach so ein bisschen hinter die Kulissen, wie ist denn das überhaupt entstanden? Wir haben nämlich am Anfang komplett abgelehnt, dass wir selber Ladeparks bauen und betreiben und haben immer gesagt, wir verstehen uns als Dienstleister für Dritte. Und dann ist vor 2 Jahren, als dann auch diese Deutschlandnetzausschreiben mal rauskam, haben wir uns die angeschaut hier als BayWa und haben gesagt, ja, es ist schon interessant, wir bieten da einfach mal mit für ein sehr kleines Los. Also muss man sich ja dann auch qualifizieren etc. Und dann haben wir uns für das sogenannte Bayern-Los beworben. Das Bayern-Los, das sind 20 Standorte hier in Bayern, also wirklich in unserem Heimatgebiet, wo man die BayWa auch kennt. Und der Vorteil ist, dass wir in diesen Suchräumen, die ja ausgeschrieben sind, also das Deutschlandnetz ist ja so aufgebaut werden, dass es sozusagen Suchräume gibt, wird eine Geokoordinate gesetzt und der Bund sagt, innerhalb dieser Geokoordinate, also es sind 3 Kilometer im Umkreis, musst du einen Ladepark mit einer bestimmten Ausstattung errichten. Und die Ausstattung definiert sich, das ist in T-Shirt-Größen unterteilt, anhand der Ladepunkte, muss ein Dach vorhanden sein, ja, nein, gastronomisches Angebot muss in der Nähe sein. Also man hat sich sehr viel Gedanken auch bei der Ausschreibung seitens des Bundes gemacht. Und das Schöne ist bei der BayWa, dadurch, dass das in unserem Heimatgebiet war, konnten wir von den 20 Ladeparks ungefähr die Hälfte schon auf BayWa-Grundstücken mitbringen. Also das heißt, in diesen Suchräumen haben wir BayWa-Grundstücke und konnten hier schon Grundstücke auch zusichern. Und das Schöne ist, und perspektivisch nach vorne hingerichtet, ist es so, dass wir sehr attraktive Ladeparks bauen werden, denn die Ladeparks sind zum Beispiel ausgestattet, nicht nur klassisch, wie man es heute kennt, für den Pkw-Bereich, sondern perspektivisch auch für den Lkw-Bereich. Also beispielsweise in Rosenheim, da ist das Projekt schon sehr weit fortgeschritten, also das bayerische Rosenheim, werden wir einen relativ großen Ladepark bauen. Der hat 16 Schnellladepunkte, a 200 kW. Und da sehen wir auch eine Durchfahrtsspur vor, nur für LKWs. Also so entwickelt sich einfach auch das Thema Ladeinfrastruktur weg von dieser klassischen Parkplatzvariante hin auch zu Durchfahrtsvarianten überdacht. Shop-Angebot mit dabei, große Ausstattung und ist ja zum großen Teil auch Vorgabe innerhalb dieses Deutschlandnetzes gewesen.
Mhm. Das heißt, für das Deutschlandnetz habt ihr jetzt einen Zuschlag in Bayern bekommen für ein Los. Ist das auch euer Fokus, sage ich mal, jetzt in Bayern zu bleiben erstmal? Oder wollt ihr auch im Rest Deutschlands unter eurem eigenen Namen Ladeparks bauen und betreiben?
Also wir haben ganz Deutschland im Blick. Wir sind auch, wenn man sagen kann, wir sind in Deutschland breit aufgestellt. Also gerade in diesem Großprojektbereich haben wir 5, 6 Niederlassungen in ganz Deutschland verteilt. Wir haben jetzt erst in Hamburg eine eröffnet. Also man sieht schon, da sind wir ein bisschen untypisch BayWa, sind wir in ganz Deutschland auch breit aufgestellt und auch Richtung, sage ich mal, dem CPO-Bereich, also unseren eigenen Ladepark, sind wir relativ offen. Man kann auch sagen, wir haben eine Kooperation mit den Hellweg-Bau- und Gartenmärkten, explizit erstmal für die BayWa-Bau- und Gartenmärkte, weil die von Hellweg betrieben werden. Aber wir bauen jetzt zum Beispiel auch Ladeparks über diese Kooperation. Das sind auch nochmal 25 bis 30 Ladeparks, bauen wir zum Beispiel in Bochum, also auch in Nordrhein-Westfalen haben wir verschiedene Standorte, wo wir heute auch einen BayWa-Ladepark bauen werden.
Mhm. Jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass ihr ja Überdachungen, wo erforderlich oder wo wahrscheinlich auch sinnvoll einbauen werdet, auch Shops und Ähnliches hattest du genannt. An was haltet oder macht ihr es denn fest, ob ihr sagt, wir machen jetzt hier einen Shop? Und dann natürlich schließt sich auch ein bisschen die Frage an, wird der Shop eher so ein Automatenshop sein, wie man es von dem einen oder anderen Ladepark vielleicht schon kennt? Oder wirklich wie so ein Tankstellen-Shop, wo ich reingehen kann, da gibt es jemanden, der kassiert ab und ich kann da ja rumlaufen, mir Sachen aus dem Regal nehmen, die ich kaufen will. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das denken wir natürlich auch mit. Klassisch eigentlich das, was man aus dem Tankstellenbereich auch kennt. Idealerweise, also die kleineren Ladeparks, die sind eher unbemannt, wie man so schön sagt. Also da ist auch niemand vor Ort. Da wird der Shop-Bereich automatisiert betrieben werden. Aber um bei dem Beispiel Rosenheim zu bleiben, hier haben wir einen bemannten Shop. Also das heißt, da wird auch zu den klassischen Öffnungszeiten von morgens bis 20 Uhr, wird hier auch, sag ich mal, wie man es aus der Tankstelle kennt, auch ein Shop betrieben werden. Und da ist auch jemand vor Ort, der dann beispielsweise auch Kaffee macht oder wo man sich einfach versorgen kann. Also da sind wir nicht weit weg von der klassischen Tankstelle und den Tankstellen-Shops.
Jetzt hast du ja gesagt, ihr betreibt ja auch Tankstellen, ja, Automatentankstellen ohne Personal. Das ist in Deutschland ja eher selten, sag ich mal. Die meisten Tankstellen haben mindestens eine Person noch irgendwie vor Ort, wenn es bei Ladeparks ja eher unüblich ist, dass jemand vor Ort ist. Was ist da euer Take? Also klar, ist aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten wahrscheinlich bei der Tankstelle, die irgendwo auf dem Dorf steht, halt schwierig bis unmöglich, die 24 Stunden am Tag geöffnet zu halten. Wie ist das bei den Ladeparks?
Ja, bei den Ladeparks, im Grunde macht die Ladeinfrastruktur ja auch eine Transformation durch. Also wir merken sehr stark auch in diesem Großprojektgeschäft. Am Anfang war es halt so, man hat irgendwo eine Ladesäule hingestellt, die dann idealerweise eine Schnellladesäule ist. Das ist ja auch noch nicht so lange im Markt. Anfangs waren Schnellladesäulen 50 kW. Ja. Da lockst du ja heute mehr niemanden hinterm Ofen mehr hervor, sondern heutzutage redest du, und da hat ja Deutschland jetzt auch neue Standards gesetzt, 200 kW pro Ladepunkt. Also das heißt, übersetzt, man nimmt da in 15 Minuten 100 bis 150 Kilometer einfach mal schnell auf. Und meine These ist ja die, ich bin kein Verfechter dieser romantischen Träumereien an der Ladesäule, dass ich mich da groß versorgen muss und irgendwie, dass das total toll ist, wenn ich laden kann. Sondern meine These ist ja die, auf der einen Seite als Nutzer, aber auf der anderen Seite auch als aus Geschäftsmodell-Sicht betrachtet, ich möchte möglichst viel Frequenz auf meinem Ladepunkt haben, wenn ich eine Ladeinfrastruktur betreibe. Und auf der anderen Seite sage ich auch, ich habe noch nie jemanden im Tankenbereich erlebt, der mir gesagt hat, ich tanke gerne. Genauso kenne ich perspektivisch auch keinen, der sagt, ich lade gerne, und ich fahre auch selber rein elektrisch. Ich lade jetzt auch nicht super gerne. Ich möchte, dass das möglichst schnell geht, gerade da, wenn ich von A nach B fahre. Und genau den gleichen Anspruch habe ich natürlich, wie ich im Tanken habe, habe ich auch auf Laden. Und von dem her richten wir unsere Ladeparks auch so aus, dass man nicht nur diese klassische Parkplatzvariante hat. Idealerweise kann man es ja verbinden mit Retailer, beim Retailer, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, lade ich mal schnell voll. Aber oft ist es ja auch so, dass ihr von A nach B fahrt und möchtet halt mal schnell zwischenladen, und dann möchtest auch nicht irgendwo auf dem Parkplatz stehen und warten, bis der vom Einkaufen zurückkommt. Sondern jetzt gibt es ja diese klassischen Ladehubs, wo beispielsweise die INBW ja auch sehr stark ist, große Ladehubs baut, wo ich hinkomme und ich habe immer die Verfügbarkeit auch auf einen freien Schnellladepunkt. Und wir machen auch Wettbewerbsbeobachtungen, wo wir einfach mal auswerten über die Portale, was tut sich denn da? Und wenn ich selbst so einen Ladehub nehme, der in einem sehr starken Wettbewerbsumfeld ist, also das heißt, da sind Retailer um die Ecke, die haben alle Schnellladeinfrastruktur, gleiche Ausprägung, dann habe ich fast doppelt so höhere Transaktionszahlen an diesem Ladehub als an den anderen Schnellladepunkten. Also man merkt schon, der Nutzer fährt eher dahin, wo er den Anspruch hat oder einen freien Ladepunkt auch erwartet. Und dieser Anspruch wird sich auch durchsetzen. Wenn das noch verbunden ist mit dem Shop-Bereich oder mit, sag ich mal, dass es mir nicht aufs Dach regnet, sondern ich wirklich auch eine Überdachung habe und nicht nass werde, dann ist das umso schöner. Also das heißt, die Ladeinfrastruktur entwickelt sich auch hier fort und es wird zukünftigen wettbewerbsentscheidender Vorteil auch sein.
Also habe ich das dann richtig verstanden, dass es schon sehr wichtig ist, einfach eine hohe Anzahl Ladepunkte bereitzustellen, damit überhaupt erstmal der Kunde kommt. Also zwei Säulen irgendwie hinzustellen, da werden wahrscheinlich dann viele sagen, ach, ist mir zu unsicher, dann ist die eher belegt oder ich kriege nicht die volle Leistung.
Genau.
Oder was auch immer. Auch wenn das jetzt mit den neuen Vorgaben ja etwas entschärft wird. Aber das heißt, es lohnt sich schon grundsätzlich auch als Betreiber erstmal eine höhere Anzahl Ladepunkte zu installieren, um dem Nutzer eine hohe Sicherheit zu geben, dahin zu fahren. Auch wenn das natürlich erstmal sicherlich zu einer geringeren Auslastung führt. Also ich werde wahrscheinlich dann selten die 100% Belegung hinbekommen, oder? Wenn ich da jetzt 20 Ladepunkte habe.
Ja, das ist so. Das ist so. Aber in unseren Auswertungen im Schnitt rentiert sich dann auch diese Investition in zusätzliche Schnellladepunkte, weil wir alle glauben daran, dass sich E-Mobilität insbesondere im Pkw-Bereich durchsetzen wird. Und wenn ich die Infrastruktur heute auch schon habe, dann wird sich es auch langfristig auszahlen. Also das, davon gehen wir aus und davon gehen auch unsere Marktrecherchen aus.
Wie ist das Stichwort Rentabilität? Also das ist ja dann wahrscheinlich doch eher ein, ich sag mal, ein Marathon und kein Sprint. Man plant wahrscheinlich damit, die Rentabilität über die Zeit dann herzustellen. Oder ja, wie plant man so einen Park? Mhm. Mit welchem Horizont?
Ja, also wir bei der BayWa sind bei den Investitionsmodellen schon sehr, sehr restriktiv. Also normalerweise ist es ja so, dass man gewisse Abschreibungsdauern hat über 20, 25, 30 Jahre. Wir sagen aber schon, wir schauen uns auch mal den Investitionscase an, dass man einfach sagt, wenn wir das ganze Ding mal über 8 oder 10 Jahre abschreiben, was tut sich denn dann in diesem Business Case? Und wie verhält sich dann auch der Profit oder, sage ich mal, die Rentabilität auf das eingesetzte Kapital? Also so Stresstests nenne ich jetzt einfach mal, die unterziehen wir sehr stark der Investition. Auch, dass wir nur über den Stromverkauf Geld verdienen, ja, über eine, sage ich mal, angemessene Marge. Auch das ist so. Es gibt ja heute noch die THG-Quote, diese Treibhausminderungsquote, die auch ein großer Hebel einfach in den Business Cases ist. Die schalten wir auch einfach mal komplett ab, weil ich sage schon, ein Ladepark muss sich über den reinen Stromverkauf auch finanzieren und darf nicht angewiesen sein auf externe Faktoren wie Förderung oder Treibhausminderungsquote. Das Erstaunliche ist, wenn wir jetzt einen normalen Markthochlauf mal annehmen mit auch einer adäquaten Marge, dann habe ich ungefähr, sage ich mal, 7-10%, je nach Prämisse, habe ich einfach Rentabilität auf mein eingesetztes Kapital. Und das ist schon sehr interessant auch dann für Ladeinfrastruktur als Geschäftsmodell. Und so sind wir ja auch angetreten. Und das Schöne ist ja, das hat ja nicht nur die BayWa verstanden, sondern wenn ich auch die großen Marktteilnehmer sehe, die einfach in diesem CPO-Bereich unterwegs sind, die investieren wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld auch in das Thema Schnellladeinfrastruktur. Man muss auch sagen, ohne Förderung, weil sie einfach an das Businessmodell und das Geschäftsmodell eines Ladeparks glauben. Ebenso wie wir es heute tun. Und das ist schön wahrzunehmen und da wird sich auch die nächsten Jahre wird sich da noch einiges tun.
Ja. Ja, im Prinzip ist ja auch nicht so viel anders im Tankstellenbusiness. Also man hat ja da eben auch mal gesagt, der Verdienst an dem Liter Kraftstoff für den Tankstellenbetreiber ist eigentlich gar nicht so groß. Der verdient das meiste Geld dann eigentlich eher mit der Autowäsche und vielleicht dann noch mit dem Müsli-Riegel, den er verkauft und der Cola. Aber auch da muss ich es ja irgendwie rechnen, wenn ich jetzt so eine automatisierte Tankstelle habe, wie ihr sie ja auch betreibt, dann muss ich das ja auch anders rechnen, dass ich sage, ich kann halt nicht noch durch zusätzliche Dienstleistungen Geld erwirtschaften. Das heißt, die Tankstelle muss ich doch auch nur durch Kraftstoffverkäufe tragen. Das ist ja wahrscheinlich eine ähnliche Betrachtung oder sehe ich das da falsch?
Das ist genau die gleiche Betrachtung. Also auch im Beispiel der Automatentankstelle zu bleiben. Eine Automatentankstelle muss sich einfach durch den Kraftstoffabsatz rechnen. Und ich muss andere Qualitätsmerkmale schaffen, als dass ich sage, ich bin auf externe Faktoren wie Förderung oder Treibhausminderungsquote, würde ich jetzt auch mal als Förderung erweitert bezeichnen. Und so muss ich das auch rechnen, natürlich auch langfristig gesehen. Und ich habe auch keinen Return on Invest über 20 oder 25 Jahre, sondern das Ganze muss auch wesentlich schneller gehen. Aber unsere Marktrecherchen zeigen, dass das durchaus geht und Stand heute auch schon geht. Und wir kommen ja aus dem klassischen Tankstellenbereich und wir haben auch viele, auch mittelständische Tankstellenbetreiber als Kunden, die keine Freunde, würde ich jetzt mal sagen, der Elektromobilität sind, aber die durchaus sagen, du Christian, wie machst du das und kannst du mir da nicht helfen, auch mal an meinen Tankstellen Ladeinfrastruktur nach vorne zu bringen? Und der größte Fehler ist ja immer, ein Tankstellenbetreiber, jetzt argumentiere ich mal aus Sicht eines Tankstellenbetreibers, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, die verdienen natürlich Geld mit ihrer klassischen Tankstelle und investieren dann oft in Ladeinfrastruktur, aber an der falschen Stelle. Dann geht halt die Schnellladesäule, wird dann hinter die Waschanlage noch irgendwie ins Dunkle gepackt und wundern sich dann, dass das Ganze nicht funktioniert. Und drum sagen wir, gebt's bitte der Ladeinfrastruktur auch auf einer klassischen Tankstelle einen Raum, wo sie sich auch entwickeln kann. Ich finde hier, kann man ja mal nennen, die Aral macht das aus meiner Sicht hervorragend. Einfach die Transformation zeigt auch Transformation einer Tankstelle, hat sogar Durchfahrtsspuren und es ist auch gelernt, zu einer Tankstelle zu fahren als Kunde. Und genauso beraten wir auch und dann funktioniert auch dieses Modell einer Ladeinfrastruktur an einer Tankstelle.
Ich wage sogar zu behaupten, wenn man zuerst angefangen hätte, die Ladesäulen bei der Tankstelle mit unters Dach zu stellen, zu den Zapfsäulen, und dann wäre jemand hingekommen und hätte gesagt, nee, komm, lass die mal woanders hinstellen, da hinten und das trennen und wir stellen das hinter die Waschanlage, dann hätten ja alle nur den Kopf geschüttelt, wie man so blöd sein kann.
Ja. Das ist so. Ja.
Aber es heißt im Prinzip auch, dass ich... Jetzt hatten wir eingangs ja ein bisschen erwähnt, dass es sehr unterschiedliche Ladeparkausstattungen gibt. Das heißt, es zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass das künftig auch so sein wird, wirklich stark abhängig von der Location. Dann eben, du hattest ja die verschiedenen Größen genannt, die auch das Deutschlandnetz vorgibt. Also eigentlich ist es auch ein bisschen wie in der Tankstellenwelt. Ich habe halt in kleineren Locations dann einen reinen Ladepark mit vielleicht Automatenbetrieb, wenn überhaupt. Und dann wird es die großen Punkte geben, wo ich wirklich, ja, wie ich es von der Tankstelle kenne, alle Features finde, die man halt da gewöhnt ist und die jetzt teilweise in der Elektromobilität noch nicht so ganz angekommen sind. Also wie beispielsweise Shop oder Dach oder Ähnliches. Also es wird weiterhin dann eher ein parallelen Aufbau stattfinden von beiden Richtungen.
Also idealerweise ist, man hat eine grüne Wiese, aber ich finde als Mobilitätsanker die Tankstelle finde ich sehr, sehr gut, weil das wirklich gelernt ist. Also jeder, der tankt, fährt heute zur Tankstelle und warum soll er dann nicht auch eine Ladeinfrastruktur finden? Und wenn man das verbinden kann, ist es ideal. Wobei ich hier auch dazu sagen muss, ich finde die Gesetzgebung so dieser sogenannten Zwangssäule an Tankstellen, also die lehnen wir als BayWa auch ab, weil wir einfach sagen, auch von den technischen Herausforderungen ist das oft sehr, sehr schwierig. Wenn ich jetzt an unsere eigenen BayWa-Tankstellen denke, und wir haben die auch mal einem Screening unterzogen, wo können wir denn überhaupt Ladeinfrastruktur aufbauen, dann wird das oft sehr, sehr schwierig bei den meisten Standorten. Also das heißt, da muss sich schon auch Gedanken gemacht werden, auch mit Netzanschluss. Also das gehört ja alles mit dazu. Das ist ja wirklich ein eigenes Projekt. Ja, und über Netzanschlüsse und Beantragung von Netzanschlüsse, glaube ich, könnte man jetzt 3 Stunden hier reden und die Herausforderung dabei. Aber das ist ja nur ein Thema. Und wenn ich so eine Tankstelle als eigenes Ökosystem auch betrachte, muss das durchaus Sinn machen.
Ja, ich glaube, da kann man ja nicht auch ein bisschen den Markt regeln lassen, weil wer das komplett ablehnt und auch nicht die Alternative sucht, der wird ja irgendwann auch feststellen, dass er vielleicht doch weniger Kraftstoff verkauft und ist früher oder später dann eh genötigt, sich andere Quellen zu erschließen, die dann vielleicht im Aufbau von einem Ladepark oder Ladesäulen liegen können. Ja, vielleicht noch ein Punkt, mit der auch immer wieder ja eine Rolle spielt oder gerade Tesla ja auch stark vormacht, ist das dynamische Pricing, um ja die Ladekosten abhängig von der Nachfrage ja zu steuern und auch so an die Kunden weiterzugeben, beziehungsweise natürlich auch die Kundennachfrage entsprechend zu steuern und zu Peakzeiten höhere Preise zu verlangen. Wie seht ihr das? Habt ihr jetzt erstmal für euch statische Tarife, weil es kundenfreundlicher ist, oder steht ihr dem auch offen gegenüber, das Ganze dynamischer zu steuern, so wie man es eigentlich auch von der Tankstelle kennt, wo es ja fast stündliche Tarife gibt. Auf der anderen Seite ist man als E-Autofahrer eigentlich auch ganz froh, dass man so einen statischen Tarif hat und dann weiß, ja, egal wann ich lade, es kostet jetzt immer mehr oder weniger das Gleiche.
Ja, ist ein total spannendes Thema, was aus meiner Sicht in der Elektromobilität auch viel zu wenig diskutiert wird. Also zumindest bekomme ich das persönlich nicht mit. Wenn ich eine Tankstelle damals gebaut habe, hat man als allererstes an den Preismast gedacht und wo man den Preismast platziert. Ich habe mich auch immer gefragt, wo steht denn an meiner Schnellladesäule der Preis? Ja, das zieht jetzt nach. Es gibt ja auch eine sogenannte Preisauszeichnungspflicht. Da hat auch der Gesetzgeber, glaube ich, bei der E-Mobilität immer noch ein großes Auge zugedrückt. Aber das wird kommen aus meiner Sicht, weil insbesondere das Schöne ist ja, und ich ziehe ja wirklich immer den Vergleich mit dem Tankstellenbereich, bei der Tankstelle habe ich einen Tank, ja, und der wird befüllt und dann habe ich sozusagen meine Ware dort liegen, die ich zu einem gewissen Preis eingekauft habe. Und zu diesem Preis muss ich verkaufen, also mindestens verkaufen, dass ich Geschäft mache. Bei der E-Mobilität habe ich einen entscheidenden Vorteil. Da bin ich einfach leitungsgebunden und ich kann eigentlich viertelstündlich einen neuen Preis einstellen. Und aus meiner Sicht wird es kommen, dass wir hier sehr stark ins dynamische Pricing kommen. Und ich finde es total attraktiv, wenn ich wirklich anhand, sage ich mal, einer Strombörse abgeleitet einen Preis dem Kunden zur Verfügung stellen kann. Weil nichts macht doch mehr Werbung, wenn ich sage, ich kaufe an der Börse zum Teil auch zu negativen Strompreisen ein und kann sehr günstig dann auch an meine Kunden einfach Strom abgeben. Und es wird auch das Thema Elektromobilität auch im öffentlichen Raum wesentlich attraktiver gestalten. Mhm. Und wir denken hier mit, wir werden auch an den großen Standorten bei uns, wird es eine Preisauszeichnung geben. Man kennt es auch aus anderen Ländern, da gibt es das sogar schon. Sogar noch unterteilt nach KW-Klasse, also das fand ich sehr, sehr vorbildlich. Mhm. Oder finde ich sehr, sehr vorbildlich. Und wir denken hier auch schon mit und es wird sich auch einstellen. Also das wird kommen, weil wie will man sich differenzieren? Und am besten differenziert man sich einfach auch dann über den Preis.
Mhm. Ja, was du gerade angesprochen hast, ich war jetzt kürzlich in Frankreich unterwegs, da haben die jetzt auch haufenweise Ladeparks an den Autobahnen hochgezogen, die wirklich ja 1A sind und wo man sich hier in Deutschland sogar noch eine Scheibe abschneiden kann. Und da ist auch tatsächlich, wie du es gesagt hast, an jedem Ladepark gibt es eine Preisauszeichnung, da ist immer noch AC-Lade auch Pflicht und dann ist halt auch AC, DC in verschiedenen Stufen abgebildet, auch zu fairen Preisen, die man halt per Kreditkarte dann bekommt. Wie ist das, wird es dann bei euch sein, dann auch, dass diese dynamischen, also wenn das kommt, diese dynamischen Preise, die kann ich dann auch nur nutzen, wenn ich wahrscheinlich mit einem Ad-Hoc-Bezahlmethode zahle, also Kreditkarte oder ähnliches. Wenn ich meine Ladekarte ranhalte, dann zahle ich halt den Preis, den mir der MSP dieser Ladekarte versprochen hat, vermute ich, oder?
Mhm, genau, ja. Genau so wird es sein. Ich bin auch gespannt, ob sich so Modelle durchsetzen wie im Tankkartenbereich. Da hat man ja auch keinen festen Preis im Tankkartenbereich, mhm. sondern dann hast du einen Abschlag, kriegst irgendwie 2-3 Cent weniger als das, was am Preismarkt steht. Mhm. Sowas wird sich, denke ich mal, auch durchsetzen, weil dann profitiert auch der Ladekartennutzer. Und genau, also wie du sagst, du musst halt zukünftig auch alle Payment-Methoden auch einfach anbieten, Credit-, Debit-Karten, aber auch die klassischen Ladekarten. Und das wird sich dann auch durchsetzen, weil ich glaube, nicht jeder will eine Ladekarte haben oder so eine App. Ist ja oft nicht mehr eine Karte, sondern eine App. Und auch natürlich so dieses Thema aus dem Auto heraus bezahlen, das wird sich, denke ich mal, auch durchsetzen. Hier sind ja die deutschen Hersteller da auch führend und sag ich mal, die Roaming-Plattformen machen da ja auch einiges. Also da hat die Ladeinfrastruktur aus meiner Sicht schon viel richtig gemacht, auch beim Aufbau. Und das wird sich durchsetzen. Und ich bin dann wieder beim Frequenzthema. Wenn du es nicht anbietest, hast du weniger Frequenz und hebelst auch nicht dein Business Case. Also das muss man auch sagen. Also von dem her muss man sowas schon mitdenken, von vorne weg.
Ja, also man kann ja so ein bisschen festhalten, dass ich zumindest nach euren Prognosen oder Abschätzungen das Schnellladepark-Business so ein bisschen Richtung tankstellenartigen Funktionsweise verschieben wird, was vielleicht auch ja erwartbar ist, wenn die Ladezeiten runtergehen, die Ladeleistungen hoch und man halt nicht mehr eine halbe, dreiviertel Stunde am Lader steht, sondern vielleicht perspektivisch nur noch 10 bis 30 Minuten. Irgendwo so dazwischen wird es wahrscheinlich im Schnitt liegen und eine entsprechend hohe Auslastung dann auch generiert werden kann, wenn dann inzwischen entsprechend auch mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen. Ja, dann bedanke ich mich schon mal vielmals für deine Einblicke. Es war, glaube ich, mal sehr spannend zu sehen, wie man das Thema Ladepark ja aus Sicht eines Betreibers, der viel Tankstellenerfahrung hat, aufbauen kann und sowas auch rechnet. Fand es auch sehr spannend zu hören, dass ich das tatsächlich schon rechnen kann, allein über den Stromverkauf, wenn man die entsprechenden Berechnungen dort anstellt. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber so sollte es ja auch sein, dass sich das ganze Thema mal von alleine trägt und nicht nur durch große Fördertöpfe irgendwie am Leben hält.
Ja. Ja, wir sind ja auch, und da nehmen wir ja auch immer eine sehr kontroverse Position ein und führt auch zu kontroversen Diskussionen immer. Wir stehen ja sehr stark für dieses DC-Laden im öffentlichen Raum. Und sagen, ja, wir glauben nicht an die klassische AC-Ladesäule, zumindest im öffentlichen Raum. Also da, wo es Sinn macht, natürlich ist, sag ich mal, im halböffentlichen Bereich, also bei Firmenparkplätzen oder Tiefgaragen etc., wenn eine Wallbox da ist. Ich glaube aber, und da, wo unsere Schnellladeparks am besten funktionieren, ist einfach im urbanen Raum, also wirklich in der Stadt. Also wenn ich jetzt mal hier nach München schaue, wir haben hier einen Ladepark, einen Schnellladepark vor der BayWa-Zentrale, der funktioniert ausgesprochen gut. Da kann ich heute schon sagen, der ist maximal wirtschaftlich. Und warum funktioniert das so gut? Ja, wer mal in München lebt und hier zur Miete wohnt der und keine Wallbox in der Tiefgarage hat oder überhaupt eine Tiefgarage erstmal hat, der so dieser klassische Laternenparker, der wird sich freuen, wenn er abends hier in München eine freie AC-Ladestation sucht, weil manchmal steht ein Verbrenner drauf oder es steht der Hybrid da, der die ganze Nacht da steht oder halt das Elektrofahrzeug, rein elektrisches. Also auf Deutsch sagt, man kriegt halt keine freien Ladeplätze im AC-Bereich oft. Und drum ist es so, Schnellladepark, schnell hin, schnell weg, wirklich kurz mal 10 Minuten, Viertelstunde Aufenthalt und wieder weg. Und das ist aus meiner Sicht dann auch die Zukunft, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden oder am Firmenparkplatz. Das wäre natürlich die Idealsituation. Aber wer auch mal eine Tiefgarage nachträglich ausgestattet hat, wir haben es hier bei der BayWa getan, der muss richtig viel Geld in die Hand nehmen, weil einfach nachträglich Ladeinfrastruktur nachzurechnen, Netzanschluss zu erweitern und diese ganze Thematik, da tut man sich einfach im Bestand sehr, sehr schwer.
Also lieber gleich richtig Ladeinfrastruktur aufbauen, dann gibt es später nicht böse Überraschung.
Genau. Ja, das sind auch dann gute Abschlussworte. Genau. Vielen Dank, Christian, dass du bei uns hier im Podcast warst. Ja, nochmal vielen Dank für die ganzen Einblicke dazu. Und natürlich bedanken wir uns auch wieder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr unseren Podcast eingeschaltet habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, uns ein Like hinterlasst und uns gerne auch weiterempfehlt, wenn euch der Podcast gefällt. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.